es ist wieder Zeit für eine neue Folge No Country for Old Nerds. Jetzt nach Urlaub, Krankheit, Corona und der obligatorischen Sommerpause. Ist die obligatorisch? Egal. Wir haben alles mitgenommen, natürlich nur, um unsere Pausenzeit maximal für euch zu minimieren. Tim, wie geht's dir?
Gut. Und dir, mein Freund?
Verdammt gut. Und heute haben wir was Spezielles für euch dabei, nämlich ist es allerhöchste Zeit. Wir wussten es schon lange, aber jetzt ist es endlich soweit. Es geht um das 80er-Jahre-Feeling. Und darum, wie das eigentlich in die heutige Zeit sinnvoll rübergebracht werden kann. Es gab gerade ein paar Filme, die das außerordentlich gut getan haben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und was noch?
Ja, was noch? Eigentlich hauptsächlich darum, wie unsere Opa erzählt vom Krieg-Mythologie mit unseren 80er, 90er Jahre-Filmen in die Jetztzeit transportiert werden kann und wie man sich dabei fühlt.
Genau. Die Frage ist, wie geht es eigentlich oder wie gelingt das eigentlich? Was muss man tun, damit man es schafft, Filme, die einen, als man selber jugendlich war und die einen unglaublich beeindruckt haben, sodass man heute noch von denen schwärmt ohne Ende und jedem 1000 Auszüge aus diesen Filmen erzählen kann und der andere einem dann im Gesicht ansieht, wie man 30 Jahre später immer noch unglaublich begeistert davon ist. Wie kriegt man das eigentlich, wie kriegt so ein Film das hin, dass das mit einem macht? Und was sind irgendwie eigentlich die Kriterien dafür, wenn man heute einen Film macht, dass der eben heranreicht an diese krassen, in einen selbst, in die eigene Seele eingebrannten Erfahrungen? Also wie schafft man das eigentlich? Was ist das Handwerkszeug dafür? Was ist der Geheimcode, die Zauberformel?
Ja, genau, das ist ja immer das Thema. Wir haben ja die letzten tausenden Folgen, wo wir es schon gemacht haben, immer wieder von unseren DVD-Regals gesprochen, von unseren geliebten Schätzen, die wir immer wieder gucken, 10-mal im Jahr, 5-mal im Jahr, alle Jahre wieder so ungefähr, und wir erzählen ja auch immer wieder davon. Und jetzt für heute, das ist das, was du jetzt eben auch gefragt hast, die Frage, wie schaffen das die Filme einen überhaupt so mitzunehmen oder langhaltig als Fan aufzubauen dann halt auch, ne? Und ich glaube, das Hauptthema dabei sind so 2-3 Eckpfeiler innerhalb so eines Films, wie Worldbuilding, Characterbuilding und einfach so eine
ikonische Zitate. So Sachen wie, heute braucht nur irgendwie einer sagen, Indie, und du weißt sofort, was gemeint ist.
Genau. Das ist aber halt auch, glaube ich, was nicht wirklich damals fokussiert wurde. Also ich glaube nicht, dass ein Steven Spielberg fokussiert hat, irgendwelche nachhaltigen, 30 Jahre lang benutzbaren Zitate in seine Filme einzubauen.
Genau.
Sondern dass sich das halt auch einfach dadurch ergeben hat, A, dass die Filme gut waren, und dann B, dass er halt auch in unserer Generation jeder geguckt hat, aus mangels Alternativen halt, ne?
Ja, es gab noch nicht dieses Überangebot, und wenn dann so ein Indiana Jones ins Kino kam, dann war das halt irgendwie so ein Event, das hat dann jeder gemacht, und da gab es dann nicht die Auswahl aus 20 Alternativen oder 100, und ja, das waren dann größere Ereignisse, so wie es beim Kino auch früher war, dass so ein Kinofilm ja auch mit einer Roadshow durch die Gegend getingelt ist und das viel größere Events waren, was ja auch der Tarantino mit Hateful Eight, mit der Roadshow versucht hat, damals zurückzubringen, nämlich dieses besondere Feeling. Du gehst ins Kino, draußen ist die Reklame, wo die Glühbirnen abwechselnd im Kreis sich leuchten, ne, und wo du schon beim Reingehen denkst, oh, hier passiert was Besonderes, und dann kriegst du so ein hochwertiges Magazin in die Hand gedrückt vor dem Film, wo du denkst, hä, heute kriege ich ja nur die Kinokarte. Also es ist heute auch noch möglich, sowas zu schaffen. Und damals war das vielleicht irgendwie noch viel, viel öfter der Fall.
Hat so ein bisschen was von Wanderzirkus dann immer gehabt.
Ne? Von Event. Ne? Genau. Also es war nicht nur ein Film, den du mal eben guckst für 12,50, sondern es war halt ein Event, diesen Film zu gucken. Und weißt du, was mich noch erinnert an einen Film, der vielleicht gar nicht so uralt ist im Vergleich zu den anderen, bei dem das aber auch geklappt hat? Man in Black erinnere ich mich noch. Ich weiß nicht mehr, ob es damals der zweite Teil war, aber ich kann mich noch erinnern, wie viele Leute da im Anzug und mit Sonnenbrille auch, die sich sonst nie verkleiden würden, die sowas nie machen würden, da aber das dann schon gemacht haben und dahin gegangen sind, weil der das auch geschafft hat, so einen Hype darum
zu kreieren. Ja, aber auch da ist ja genau das passiert, was ich gesagt habe. Worldbuilding, gutes Charakterbuilding, ja, so eine gewisse Leichtigkeit in diesen Film mit reinzubringen. Und ich finde das ja das, was wir jetzt ja schon sehr oft in den alten Episoden von uns gesagt haben, dass das ja heute kaum noch geschafft wird. Deshalb haben wir uns heute mal so ein paar, ich nenne es jetzt mal aktuellere Filme, beziehungsweise einen ziemlich aktuellen Film sogar mal rausgesucht, die dieses, unserer Meinung nach, auch dieses Feeling mal wieder richtig gut transportiert haben. Ich würde jetzt mal anfangen mit, erst kurz erwähnt, den alten Film.
Ich würde noch was hinzufügen, auch zu unserer eigenen Überraschung. Ne?
Also, ja, absolut.
Dass du so geguckt hast, du bist da aus dem Kino rausgekommen und hast gedacht, Mensch, fuck, der hat's gepackt. Der hat's wirklich gepackt. Und du
Obwohl warst
einfach nur fröhlich drüber. Obwohl man es nicht geglaubt hat und auch nicht darauf vorbereitet war vielleicht.
Ja, deshalb, wir fangen jetzt einfach mal mit einem an, wo auch der zweite Teil, zwar genau wie du eben gesagt hast, der viel gepackt hat, aber dann halt auch viel einem nachher gezeigt hat, vielleicht funktioniert auch manches gar nicht mehr in der Jetztzeit. Ja. Und da würde ich jetzt sagen, ist jetzt dieses Jahr im Kino gelaufen, ist, glaube ich, der erfolgreichste Kinofilm der letzten, keine Ahnung wie viel Jahr gewesen, der zweite Top Gun-Teil, Maverick, von dem ich eigentlich dachte, der kommt niemals an das ran, was Top Gun 1, wie war der deutsche Untertitel? Sie fürchten weder Tod noch Teufel. Noch Teufel. Ja, genau. Mhm. Von 1986, wie der diese Stimmung, dieses Feeling, das dieser 1986-Film hatte, ob der das überhaupt transportieren kann oder ob das auch so ein Film gibt, wo du sagst, oh, die haben zwar alles Mögliche hier copy-paste, aber es packt einen gar nicht. Und da muss ich sagen, da sind wir aus dem Kino rausgekommen und da habe ich schon gesagt, ja, der hat mich wirklich überrascht. In dem Sinne, dass der dieses, was wir eben gesagt haben, dieses Gefühl mitgenommen hat, ne?
Absolut. Der hat es geschafft, wieder ganz nah ranzukommen, wieder einen so in den Pilotensessel zu drücken und einen voll mitfliegen zu lassen. Und nicht nur irgendwie zuzuschauen. Also man war auch wieder, ich hab's geschafft, wieder so richtig mitzufiebern und auch mit dabei zu sein, obwohl man natürlich schon weiß, dass wie so einige Dinge ausgehen und so und sich das vorwegnehmen kann. Aber trotzdem habe ich es geschafft, mitzufliegen und das war für mich relativ wichtig, dieses Gefühl zu haben.
Ich denke mal, wir können da auch jetzt relativ frei drüber reden. Ich denke mal, Gott und die Welt hat ihn gesehen, da wird jetzt vielleicht noch der eine oder andere Spoiler. Ich würde jetzt mal für die generelle Episode heute mal einen kleinen Spoiler-Alert raushauen. Dass man da nicht immer drauf aufpassen muss, obwohl es das jetzt ja keine Filme sind, wo es jetzt den großen Spoiler-Schock gibt, wo man sagt, ich kann den Film jetzt nicht mehr sehen, ich habe jetzt, was? Er ist Lukes Vater? Diese Momente wird es hier heute nicht geben.
Ich meine, wollte gerade sagen, was willst du denn spoilern? Krasse Flugzeuge, krass schnell, viel Feuerkraft, ja. Männer mit Muskeln, oberkörperfrei, Action. Ja.
Was ich sagen muss, was ganz geil war, bei Top Gun 2, wir waren hier in Hanau im Kino, meine Frau und ich, und wir haben genau vor der Reihe gesessen, wo es diese geilen Vibrationssitze jetzt gibt. Und wusste gar nicht, dass die so geil da vibrieren und sich so mitbewegen kannte. Also wusste gar nicht, dass das gibt. Dadurch, dass wir genau in der Reihe davor gesessen haben, haben wir das gratis miterlebt quasi, weil das sich auf die vordere Reihe einfach mit übertragen hat. Was den Film sogar noch ein Stück besser gemacht hat. Wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich mich auch gerade bei dem Film wirklich mal in so eine Reihe mit diesen Top-Sitzen gesetzt. Ohne jetzt Werbung für Hanauer Kinos machen zu wollen. Man sollte doch lieber zum regionalen Kino gehen, das vielleicht nicht hat.
Tatsächlich war es so, dass ich sowas so in so einem Kino sitze. Ich glaube, ich war mal, wo waren das? Jetzt erinnere ich mich zurück. Und zwar, 2014 war ich in Atlanta, da ist ja dieses Coca-Cola-Museum und da zeigen die auch einen Film über Coca-Cola da drin. Und da hast du auch so ein 3D, 4D-Kino, also wo dann Geruch, Wasser gespritzt wird, Stühle wackeln und alles. Und da habe ich das einmal miterlebt. Und ich muss sagen, vorher dachte man sich so, ach, ist bestimmt ganz nett. Ist aber gar nicht so doof. Also für manche Filme macht es richtig Spaß, wenn man das also
hat. Bei dem, die haben sich gefreut in uns. Das hat man denen auch angemerkt. Die waren da gecatcht auf jeden Fall.
Ja. Ruckelst du dann wie das Flugzeug sozusagen ein bisschen mit? Und
genau, ein bisschen. Wir haben ja nicht mal auf den Sitzen gesessen. Es hat ja vibriert ohne Ende. Ja, brutal.
Ich wollte aber eins eingehen. Direkt so beim Anfang vom Film. Das ist so eine Sache, weil wir vorhin das Thema ja auch hatten, was früher funktioniert hat, was heute vielleicht nicht mehr funktioniert, wenn dann so kommt, diese geile Ansagerstimme von diesem einzigen Typ, der das halt so geil sagen kann mit dieser speziellen Stimme. Eine Einheit von Elitesoldaten, der und so weiter und so fort. Ne? Da sitzt du natürlich heute im Kino und schmunzelst schon so über beide Ohren in die Verdickte, so ja. Und früher hast du da gehockt, so was, diese krasse Eliteeinheit. Okay, und die können die
vom A-Team auch, ne?
Genau, so A-Team-Style und so, die sind super krass und die können super krass da rumfliegen und oh, wie hart. Und heute sitzt du da und denkst so,
Und genau das hast du eben ganz gut zusammengefasst, das passt für mich irgendwie auf den ganzen Film. Ich habe mich permanent dabei erwischt selber, wie ich gegrinst habe, weil mir das gefallen hat und habe mich dann eine Minute später wieder dabei ertappt, wo ich wieder gegrinst habe, weil ich da wie bescheuert ist denn das bitte?
Ja, genau.
Also der Film ist auf eine brutale Art und Weise schizophren. Und ich habe auch beim Heimfahren gesagt, wenn ich wollte, könnte man den in 1000 Teile zerreißen. Aber er war auf der anderen Seite der so sympathisch, dass ich darüber hinweggesehen habe. Weil er einfach, das ist ja der Tenor für die Sendung heute, dieses Feeling einfach super transportiert hat. Dieses 8J-Affin, das hat sich so ein bisschen in seine Jugend versetzt gefühlt, so von dem, was da in dem Film passiert ist, wie die Action aufgebaut ist, wie Szenen aufgebaut sind, wie Rollen aufgebaut sind. Ja, aber gleichzeitig hat man auch so gedacht, so, irgendwie ist es doch nicht mehr so geil, oder?
Es ist so eine gewisse Einfachheit, wo man heute mehr erwartet oder oft auch einen höheren Anspruch hat, aber dann lässt man sich zurückfallen in diese Einfachheit und genießt es einfach nur, dass man vielleicht mal nicht so was Verkopftes hat, wo dann alle Charaktere total deep sind. Nein, das sind halt irgendwie so junge, aufstrebende Piloten und Pilotinnen, die irgendwie Bock haben, der schnellste, geilste, beste Pilot zu sein und end of story. Okay, ist auch mal in Ordnung.
Ich meine, das sind, ja, was da für Themen halt auch drin aufgemacht werden, ist vor 20 Jahren, ist ja schon 30 Jahre, bei dem 86er Top Gun hat da halt auch keiner drüber nachgedacht halt, ne? Oder wir waren da ja noch jünger, ich habe das ja gefeiert. Das hat ja auch so eine Ära der Begeisterung für Kampfjets und sowas ausgelöst. Ne? Ich hatte Poster von der MiG-28 und von der F-14 Tomcat und was weiß ich alles bei mir im Zimmer hängen. Man hat angefangen, so Modellbau zu machen. Und dieser USA-Pathos ist da ja auch noch voll in allem mitgeschwollen. So dieses, oh, wie geil, die mit ihren Flugzeugträgern und da hier die Navy so, und bla bla bla.
Moderne Technik.
Ja, das war schon cool. Heute sieht man das ja auch ein bisschen aus anderen Augen halt. Ne?
Ganz so anders.
Flugzeugträger sehen, überleg,
dann, heute denkst
der du halt, für die Umwelt ist oder solche Geschichten.
Ja, oder auch ganz ernst, heute, also gerade in solchen Zeiten, du siehst du was und denkst halt an Krieg und auch an das ganze Schreckliche. Und das ist etwas, was früher diese Präsenz bei einem als Jugendlicher so auch nicht hatte. Das hatte man nicht so eben in seinem Schirm mit drin. Ne? Das stand so ein bisschen außen vor. Du hast den Film genossen und das war ein Ding für sich, aber du hast den nicht mit der Realität um dich rum abgeglichen. Du hast einfach nur diesen Film gesehen. Und heute ist es nicht mehr so leicht möglich.
Nee. Aber das haben sie ja sehr gut im Shift, indem sie ja, was ja einer der dämlichsten Punkte in diesem ganzen Film ist. Ich glaube, beim 86er war es ja wirklich obviously noch gegen die Russen. Ne? Hier wegen auch MiG-28 und so sind ja russische Kampfjets. Und ja, in dem Film haben sie es jetzt ja einfach Schurkenstaat genannt. Ich habe hab den ja auf Deutsch gesehen, ich weiß gar nicht, was sie da im Englischen gesagt haben. Aber da hat wirklich das ganze Kino gelacht, wie das erste Mal Schurkenstaat gesagt wurde, oder?
Also das ultimative Böse in einem Wort irgendwie zusammengefasst. die da drüben, die alles falsch machen.
Hätten wir auch gleich Imperium sagen können.
Ja,
als Böse. Hätte ja auch ganz gut zur Handlung gepasst, ne?
Diese schwarz Weißmalerei war da sehr eklatant.
Aber sonst, wenn man sich überlegt, Tom Cruise, wie alt ist der mittlerweile? 67?
Ja, irgend sowas, ich weiß 65, gar nicht. 67.
Macht da eine super Figur, schauspielerisch. Wunderbar. Kann man das ist natürlich kein Oscar-Film, ne? Also wenn man jetzt hier von schauspielerisch leistet. Aber das ist so ein Tom Cruise at his best, perfekte Rolle.
Er macht halt das, was man von ihm möchte.
Genau.
Und das macht er halt auf den Punkt. Perfekt. Die Haltung, allein wie er dasteht, die Haltung, die Gesichtsgrinser, ne, also die Grimassen, die er so macht, oder die Mundwinkel, wie er die anzieht, das sagt viel aus. Man erkennt ihn halt so stark wieder. Also er ist irgendwie nicht gealtert in diesen Sachen.
Ja, und man nimmt ihm das ja auch alles ab. Also das ist ja so dieses Hin- und Hergerissen. Ja. Auf der einen Seite würde ich jetzt sagen, okay, die Navy holt jetzt jemanden, der 67 Jahre alt ist, um in einem Kampfjet so eine heikle Mission durchzuführen. Nichts gegen Leute, die 67 sind, um Gottes Willen. Aber das andere sind alles Mitte-20-Jährige, wo ich mir denke, okay, ihr habt da wohl so ein kleines demografisches Problem bei euch in der Armee. Ha?
Und sie sagen ja im Film auch, ihr seid die Besten der Besten, ihr seid die
Allerbesten,
ihr seid die Elite. Ja. Und also du weißt schon, da sitzen von allen, die für die arbeiten und die da in diesem Bereich tätig sind und den Job machen, das ist halt irgendwie die Top 10. Und die sind aber alle nicht gut genug. Da muss halt erst der alte Typ, der vielleicht noch ein bisschen so freizeitmäßig im Flugzeug gehockt hat, der muss halt wiederkommen. Der hat natürlich alle seine Skills noch total gut drauf, weil er nie irgendwas verlernt hat.
Mega.
Und zeigt dir dann erstmal, wo es lang geht. Ne? Ich meine, zugegeben, ich habe das ziemlich gefeiert, wenn der immer wieder hinter denen aufgetaucht ist, du bist tot, du bist tot. Ja. Das hat dich erwischt. Ich fand das einfach witzig, weil du merkst ja auch, der Film nimmt es zu diesem Zeitpunkt selbst nicht zu ernst.
Genau.
Und das macht Spaß.
Die spielen ja viel damit. Und ich fand, genau, auf der einen Seite hat man sich, wie ich vorhin schon sagte, man hatte so innerlich so eine Befriedigung dafür gespürt, wie cool das alles ist oder wie gut die das gemacht haben. Und auf der anderen Seite war dann so wieder dieser böse Tim, der dann das böse Film zerreißt, Teufelchen, auf der anderen Schule, der gesagt, oh Gott, wem wollen denn das hier erzählen? Ne? Das ist halt so, auch so, machen wir uns nichts vor, die ganzen Top-10-Piloten treffen sich permanent in irgendwelchen Bars und saufen. Was sagt das über diese Leute aus? Halt, ne?
Genau, die sind super fokussiert auf ihren Job, nüchtern, zielstrebig, saufen halt die ganze Zeit. Aber ich meine, das ist so ein bisschen so, die brauchen natürlich auch ein bisschen Ausgleich.
Ja, natürlich, der Druck muss weg.
Der Druck. Ne?
Ja, wie kann man den besser abbauen, als wenn man verkadert morgens zum Flugtraining geht? Oder?
Genau.
Das Beste.
Wo man natürlich auch jederzeit super schnell sterben könnte, ne?
Also nein. Das ist ja genau der Punkt, das verstehst du nicht. Ich kenne das ja selber von mir. Betrunkenen passiert ja nichts.
Das stimmt also, natürlich.
Deshalb sind die da doppelt safe halt. Sind jetzt die Top 10 der Piloten und sie sind ja noch leicht angesoffen. Und dann kann dir gar nichts passieren bei so einem Manöver. Also das ist ganz klar eigentlich.
So eine magische Schutzaura also aus Bier um dich herum.
Ja, oder? Ich fand diese Szene in der Bar, ich meine, klar, irgendwo müssen sie das ja alles zusammenführen, irgendwo musst du ja auch diese Story-Arcs dann da zusammenbringen. Aber so, es hat mich daran erinnert, wie ich früher oft noch in unseren Stammkneipen hier war und du kommst rein, jeder kennt dich und so, das ist ja nicht, weil du da hingehst und warme Milch mit Honig trinkst halt, ne?
Richtig, ja. Ich meine, zugegeben, was halt lustig war, wie er da so wieder reinkommt, ne, und dann ist da die irgendwie Jennifer Connelly, die den Job auch wirklich gut macht als Barfrau. Und dann klingelt die da direkt ihre Schutzglocke da, ihre Alarmglocke an und er muss die erste Runde schmeißen. Da musste ich im Kino auch lachen und schmunzeln, ne, weil das halt einfach irgendwie nett und witzig war.
Ja, also er hat diesen, und das ist ja genau das Thema, diesen Charme der 80er Jahre transportiert er.
Ja.
Und das ist halt genau, das war ja auch der Aufhänger für die Episode heute. Wie kollidiert das halt mit 2022 und wie man halt heute solche Filme beurteilt oder auch das Randgeschehen beurteilt halt, ne? Das ist ja das Thema dabei. Ja, und ich finde, ich war gut und erhalten.
Auf jeden Fall war.
Er hat Spaß gemacht. Klar kann man jetzt im Nachhinein schon das eine oder andere Mal in Frage stellen. Zum Beispiel könnte man mal ganz kurz über den Hauptplot, die Hauptprämisse des Films sprechen. Ja, ist dir da auch aufgefallen? Ich hatte das vorhin schon mal kurz disclaimed mit dem Imperium.
Ja.
Wo es mir so ein bisschen, nicht nur mir, auch dem Rest vom Kino hatte ich so das Gefühl, oder so rechts und links von allen, wo diese Story geklaut war, oder abgeklaut, hört sich mal so böse an, inspiriert war von.
Ja, man hat halt die ganze Zeit sich gefragt, wann jetzt diese Kampfflugzeuge anfangen, Kampfflugzeuge anfangen, Laserstrahlen zu schießen, ne? oder wann man irgendwie so ein altes Radar sieht, was so ein bisschen grün vor schwarzem Hintergrund so links, rechts, hoch, runter flackert und sagt, bin fast da.
Bin fast da. Ja. Luke, die Macht. Also diese Geschichte zu sagen, der Schurkenstaat, der nicht bekannt ist, hat aus unbekannten Gründen so ein Atom. Ja, Uran-Herstellungsdingenskirchens da
gebaut. Unter der Erde.
Unter der Erde.
Versteckt. Aber die haben es gefunden.
Natürlich. Aber sie haben es natürlich schon gefunden. Und der geht in 28 Tagen, geht das online quasi. First Day Patch, 28 Tagen. Und dann, man könnte natürlich theoretisch vielleicht mit Cruise Missiles oder was die US-Streitkräfte alles haben, um in irgendwelchen weit entfernten Ländern Schulen in die Luft zu bomben, könnte man ja da drauf schießen. Zweimal hintereinander auf den 2x2 Meter großen Schacht vom Todesstern, von dieser Nuklearbasis-Dingens.
Diese kleine
Box. Aber es ist doch eigentlich, also ich muss jetzt wirklich sagen, ich habe es im Film nicht gesehen, ich habe auch noch kein zweites Mal geguckt, da muss ich mal drauf achten. Warum fliegen die da mit den Flugzeugen hin? Und machen das nicht mit so Cruise Missiles oder irgend sowas, was sie ja haben, was man ja später an dem Flughafen sieht. Aber ich weißt du es noch, warum die das nicht machen können, tun?
Ich glaube, weil sonst keine Handlung für den Film gegeben
hätte. Und dann fliegen die da durch so eine Schlucht durch, wo oben auf der Schlucht, wenn du über die Schlucht fliegst, steht alle 3 Meter so ein Flugabwehrsystem.
Wie bei so Tower Defense Games, ne? Haben sie ja, diese genau. krassen Automatiktürme, die halt irgendwie jeder 50 Raketen, alles automatisch gesteuert, Zielerfassung, aber halt leider nicht über 100 Meter, also nicht unter 100 Metern. Alles, was unter 100 Metern drunter ist, das ist unsichtbar.
Genau, da, und es ist auch keiner von dem Schurkenstaat, was die halt wohl dieselben Schurkenstaat-Experten hatten wie die vom Todesstern.
Ja, genau.
Waren dieselben am Ende, ja. Am Ende waren es dieselben, ja. Die, weil es ja auch ein Schurkenstaat ist. Die dann auf die Idee kommen sind, hier, lass uns doch einfach mal unten neben den Fluss auch so 1-2 Dinge machen vielleicht.
Also bevor das hat das Budget nicht gereicht.
Bevor noch einer unten drunter durchfliegt. Das so ein 67-jähriger Heldenpilot.
Genau, dann hat so einer irgendwie gesagt so, ey, wer soll denn da unten drunter durchfliegen? Ey,
ja,
wer
soll denn da fliegen? Nee, wir machen das mit den Fähnchen.
Genau, also so das, tief kann keiner fliegen.
So tief, außer die holen irgendjemand 67-Jähriges, der kann das vielleicht. Also genau. Dieses Thema, wir fliegen da durch diesen Tunnel durch, fliegen dann in diesen Berg rein, müssen in den Berg 2 Saldos machen. Der erste muss die Hütte kaputt schießen, also quasi die Abdeckung vom Schacht kaputt schießen. Und der zweite muss dann die Photonentorpedos genau da reinballern. Das war schon äußerst hanebüchend, muss ich sagen. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, warum auch immer halt, ne?
Ja, weil man, ich glaube, in so einem Film wie Top Gun, egal ob 1 oder 2, da gehst du halt auch rein, weil du einfach nur den Fun haben willst und weil es dir letztendlich dann auch egal ist, ob. Also ich meine, klar, kann man auch versauen, indem man es irgendwie total. Man kann es zwar so dämlich machen wie das, aber auch versauen dabei. Und die haben es halt mit einem großen Augenzwinkern irgendwie gemacht, weil. Allen war klar, die brauchen irgendeine Mission und dann nimmt man halt das, weil das gar nicht so im Vordergrund steht. Es geht ja eigentlich um die Leute beim Fliegen zu sehen.
Ja, aber die Mission, also ich will jetzt, ja, haben die das mal intern irgendwann mal gezeigt? Und hat einer gesagt, hier, Entschuldigung, hier mal kurze Frage an euch hier. Kann das sein, dass das so ein bisschen, vielleicht will ihr keinem zu nahe treten, Herr Bruckheimer und Herr Kosinski, aber irgendwo erkenne ich die Story.
Also, weißt du, was okay. war? Die sagen dann, ja, wir waren gestern Abend in unserer Stammkneipe ein Trinken, um uns auf die Writers-Session heute vorzubereiten. Und wir haben eine Bombenidee gestern Abend gehabt. Also wir haben eigentlich den ganzen Film, die ganze Story gestern Abend fertig geschrieben, über 30 Bierchen. Ja. Und hier ist unsere Idee. Also Schurkenstaat, müssen hinfliegen, böse Türme, kann man unten drunter durchfliegen, weil die nicht dran gedacht haben, fertig. Ja. Und alle haben einfach nur so stumm geklatscht.
Und irgendwie müssen wir es packen. Irgendwie müssen wir packen, dass der Tom Cruise das macht.
Genau, und was brauchen wir dafür? Wir brauchen Tom Cruise, Jennifer Connelly, wir brauchen einen Jungen und so weiter und so fort, sowieso. Und dann haben sie alle.
Ja.
Super. Aber, muss man auch sagen, sie haben einfach auch so bei den jungen Darstellern irgendwie ja, eine gute Komposition gefunden, die miteinander funktioniert hat. Das hätte auch blöd sein können, aber so ein bisschen spiegeln sich die damals jungen Kampfpiloten in den neuen halt wieder. Ne? Also. Ist ja auch klar, gibt ja auch sozusagen familiäre Verbindungen zwischen denen. Aber ich fand, das war halt wieder, hat wieder so funktioniert. Das ist zwar nicht diese Charaktere, ich meine, da wird man auch viele Namen vergessen, die einem nicht so hängen bleiben wie vom damaligen Top Gun, so ein Iceman oder so. Das gab's jetzt nicht, fand ich so. Vielleicht noch der Wieser doch gleich, ne? Da geht's schon los.
Ja, Rooster.
Genau, Rooster. Teller. Das habe ich gesagt. Der ist mir vielleicht noch am ehesten so Rooster halt, aber gut, den hat man halt auch so.
Oder der Sohn vom Bill Pullman hier, der Lewis Pullman, als was ist dein Rufname? Bob.
Genau.
Ja, weil er einfach Robert Floyd heißt, halt Bob. Nee, es war schon, gebe ich dir recht, das hat auch da von den jungen Schauspielern irgendwo genau dasselbe Thema mitgebracht wie bei dem alten. So überdurchschnittlich gut aussehende junge Damen und junge Herren. Die dann auch nochmal alle oberkörperfrei, diesmal nicht Volleyball, sondern Football am Strand spielen dürften. Ja. Weil Volleyball ist wohl nicht mehr so aktuell momentan. Aber du bist ja jetzt nicht so sportaffin wie ich. Und gerade Football ist ja auch so eins meiner Lieblingssportarten. Aber vielleicht kannst du es mir erklären, vielleicht bin ich da zu tief in der Materie. Wie spielt man denn Football mit 2 Bällen?
Falsch.
Das haben sie ja gemacht. Sie haben es ja gemacht am Stand. Kann man das nicht mit einem Ball spielen? Gut, aber das ist jetzt zu tief in den Einzelheiten gesucht. Nee, aber ich fand auch so die Besetzung und so, das hat schon alles gut gepasst. Die haben alle einen guten Job gemacht. Klar, auch über die Liebesstory mit der Jennifer Connelly kann man, das ist schon äußerst flach gewesen. Aber ich fand es amüsant, ich fand es lustig.
Auch flach so diese, aber am Rand. Also man hat es nicht übertrieben damit, man hat auch gewusst, dass das will sich jetzt keiner hier groß drauf einlassen oder sehen. Ne?
Highlight des Films ist, wie du ja schon gesagt hast, die Action, die einen da an den Sitz drückt. Diese geil aufgenommenen Bilder von diesen Kampf, von diesen Luftfights halt, Airfights. Schon richtig geil. Und da hat man sich echt wieder heimgefühlt, muss ich sagen. Das hat sich echt gut angefühlt. Und auch die Sache mit dem Val Kilmer.
Ja, das fand ich auch insbesondere cool, dass sie ihm da diesen Auftritt verpasst haben, gegeben haben, der auch sehr würdig rüberkommt, fand ich, ne? Mhm. Und auch so eine Szene, eine Szene, die mir gut gefallen hat, so als dann irgendwie der Maverick sagt, so, keiner glaubt, dass er diesen harten Parcours in dieser Zeit und mit diesem tiefen Flug bei der Geschwindigkeit schaffen kann, dann muss ich es halt jetzt allen beweisen, weil die wollen doch die Mission da abblasen, ne? Und dann sagt er, komm, ich zeig jetzt, dass das möglich ist. Und das fand ich halt geil, wie der da durchgerockt ist. Es hat einfach so Bock gemacht, zuzugucken.
Ja. Also auch da eine schöne runde Sache durch das Ehrennummer des kranken Val Kilmers und wie die da zusammengespielt haben, fand ich schon cool. Also klar, man könnte, wie ich eben gesagt habe, man könnte ihn sehr viel zerreißen, aber ich verzeihe dem Film sehr viel.
Auf jeden Fall.
Und um jetzt in unserem gemeinsamen Thema weiterzukommen, hier bei dem Film muss ich sagen, hat man viel diese Copy-Paste-Taste gesehen, ne? Gut, Tom Cruise, die Rolle und ihn selber mussten sie nicht copy-pasten, den gibt's ja noch. Auch so dieses ganze Setting rundherum ist einfach, sagen wir es mal so, der Film hat sich, theoretisch hätten wir den auch 1987 danach direkt ausstrahlen können. Ja. Man hätte nicht gemerkt, dass er von einem anderen Regisseur ist, dass er 30 Jahre später gemacht wird. Er hätte ins Setting gepasst, er hätte in die Lore, sagt man ja heute immer, in diesen ganzen Fortschritt gepasst.
So ein Qualitätsmerkmal.
Ja genau, hat mir keinen 30 Jahre Cut gemerkt. Also sie haben schon ganz, 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 ganz viele Versatzstücke genommen, haben die auch 1:1 so gelassen, ein bisschen aufpoliert, mal so mit dem Chromläppchen mal drüber gegangen, aber sie haben vieles einfach ihre Formel beibehalten. Sympathische Charaktere, unsympathische Charaktere, die dann am Ende zusammenarbeiten müssen, irgendeine hanebüchende, fast eigentlich nicht schaffbare Mission und so, das haben sie alles super cool transportiert und haben halt diese Copy-Paste-Geschichte super gemacht, finde ich. Ja. Weil wir ja darüber sprechen, wie kann man irgendwas aus der 80er Jahre nach heute transportieren. Man hat auch jetzt gemerkt, an manchen Sachen geht es nicht so gut, an vielen Punkten vielleicht sogar, aber sie haben viel Copy-Paste gemacht. Und jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Filmbeispiel. Ich versuche eine schöne Überleitung zu machen. Mhm. Wo sie diese Copy-Paste-Taste so gut wie gar nicht gedrückt haben und er trotzdem das Gefühl vom ersten Teil widerspiegelt. Und da reden wir von Prey.
Ja.
Auf Disney Plus. Quasi der fünfte oder sechste Predator, der fünfte, glaube ich. Fünfte Predator-Teil.
Den muss man erwähnen, ja.
Ja, der ist ja nur ganz kurz mal eine Woche oder so im Kino gelaufen und ist eben vor ein paar Wochen auf Disney Plus angelaufen, ne?
Ja.
Ist auch, glaube ich, eine Disney-Plus-Eigenproduktion, soweit ich das gelesen habe.
So habe ich es auch verstanden, ja.
Genau. Soll quasi der fünfte Teil ein Prequel zu den ersten vier Filmen sein, der für mich genau das auch macht, was wir eben bei Maverick besprochen haben. Ich habe den Film hier abends geguckt und habe gesagt, er fühlt sich genauso an wie der erste Teil von 1987, glaube ich, ist er, ne?
Meine schon.
1987, ja.
Ist 87, ja doch.
Mit Arnold Schwarzenegger, der für mich auch einzig wahre gute Predator ist. Der zweite war auch noch okay, hier in New York hat er, glaube ich, gespielt. Aber der erste All-Time-Favorite, den gucke ich auch so einmal im Jahr. Von daher war ich auch bei allen anderen Teilen, die jetzt hinten dran kamen, fand ich, die haben schon dieses Predator-Feeling nie transportiert, zu keinem Zeitpunkt.
Nee, die, also ich sag mal 1:2, das passt noch, aber dann ist das verloren gegangen oder das kam nicht mehr in die Nähe davon. Das hat auch nicht mehr so kultig gewirkt, weil Predator ist ja auch irgendwie einfach so ein bisschen kultig um sich selbst herum, ne?
Und ja, es ist halt beim ersten.
Einfach, aber auch damals neu gewesen in der Form, ne? Ja. Also nichts, was es schon hunderte Male in der Form vorher gegeben hat. Die hatten halt eben was Neues mitgebracht, was überrascht. Und dieses Überraschungselement hast du halt einmal am Anfang. Und dann kommen halt mehrere Filme darüber. Und dann geht es ja darum, was macht er diesmal? Ne? Hat er irgendwelche neuen Fähigkeiten, vielleicht eine neue Technologie, mit der er kämpfen kann? Und gibt es vielleicht noch ein verrückteres Szenario, noch einen krasseren Stunt oder so? Darum ging es eigentlich dann irgendwie immer. Was aber man nicht geschafft hat, meiner Meinung nach, es wurde eigentlich schon immer schlechter. Und da kommt dann plötzlich so aus dem Nichts dieser Prey von was, 2022 daher?
2022, ja.
Und macht auf einmal alles richtig, drückt die richtigen Knöpfe, im richtigen Tempo, mit der richtigen Action und dem richtigen Anteil an Gore. Und ich habe mir auch einfach mal so gesagt, komm, guck mir den dann nachts an. Wann war das? Vor 2 Wochen, Montagnacht. Und hatte einen tierisch geilen Ride. Ja.
Ich hab
einfach durchgerockt.
Keinerlei Vorschusslorbeeren zu dem Film gehabt. Ja. Dass irgendeine, also mir hatte keiner vorher gesagt, hier, guck dir den an, der ist super oder sonst irgendwas. Oder ich hatte mir keine IMDb-Reviews durchgelesen oder sonst irgendwas. Ich habe hier abends einfach auf der Couch gelegen, habe gesehen, oh, auf Disney Plus läuft der neue Predator. Naja, komm, gucken wir mal rein. Und dann geht es ja auch, ich glaube, über 2 Stunden. Und habe danach gesagt, ey, das ist ja unglaublich, der Film ist ja richtig gut. Also ich fand den... Das ist nicht der grandioseste Actionfilm der Menschheitsgeschichte oder sonst irgendwelche Superlativen will ich da gar nicht in den Mund nehmen. Aber der hat mir einfach richtig, richtig gut gefallen. Und er hat dieses schöne, schöne 80er-Jahre-Feeling super transportiert.
Was ich so geil fand, ist, also erstmal hat mir bei dem Film der Pace ganz gut gefallen. Der Film hält sich nirgendwo zu lange auf. Der läuft immer schön flüssig von Anfang an durch, ohne Stoppsteine. Und selbst so Szenen, wenn du dann siehst, dass der eine Jäger ein bisschen so geehrt wird dafür, dass er irgendwie toll gekämpft hat, ein tolles Tribut nach Hause gebracht hat, dann macht man da auch keine überlange Zelebration draus, sondern zeigt es halt, man versteht als Zuschauer,
trägt zum Worldbuilding halt bei, ne?
Trägt zum Worldbuilding
bei.
Genau, also da geht's sozusagen, man muss sich beweisen vor dem Stamm, Stärke, um da sich seinen Platz zu erkämpfen, ne? Und wird dann eben auch geehrt. Aber die machen halt eben, sie ziehen es nicht zu sehr in die Länge, sagen, so, jetzt geht's weiter mit Action, jetzt kommt der nächste Schritt, jetzt geht's hier voran. Und wie die das aneinandergereiht haben, dieser Fluss, der hat mir sehr, sehr gut gefallen an dem Film. Das schaffen heute Filme oft nicht so gut. Oder viele scheitern da dran. Der hat's
überhaupt, viele packen das gar nicht. Ja, man kann vielleicht nochmal, weil den ja vielleicht viele auch noch gar nicht gesehen haben, nochmal kurz was zur Grundstory sagen. Also dieser neue, ich weiß auch gar nicht, warum die den im Endeffekt Prey genannt haben, aber ich fand es eigentlich ganz gut, dass sie das wohl gemacht haben, weil es einen nicht direkt mit Predator connected, dann hätte ich vielleicht gar nicht so viel Bock gehabt, den überhaupt zu gucken. Der Film ist, wie gesagt, ein Prequel. Der spielt 1720 darum, 1719 oder irgend sowas. In Amerika halt. Und es geht eigentlich um die Comanchen hauptsächlich. Also die Hauptpersonen sind alles Comanchen, Indianer. Ureinwohner, sagt man, glaube ich. Natives. Die nicht wie bei den anderen 3 Predator vorne mit übergerüsteten Maschinengewehren, Waffen, keine Ahnung welche Technologie, dem Predator gegenüberstehen, genau, sondern eigentlich halt mit Comanchen-Waffen und Kampftaktiken etc.
Also Bögen, also alles, und, was du so klassisch erwarten würdest.
Und man hat aber auch, dass der Predator ja selber, also auch da muss man sagen, zur Story kurz, und das ist auch kein Spoiler an der Stelle oder so, das erschließt sich relativ schnell, das ist auch noch kein hochgezüchteter Predator, der komplett ausgestattet ist mit Rüstungen, der alle möglichen Waffen hat. Man merkt, es ist halt auch noch Technologiesprung dazwischen, zwischen dem Predator in diesem Teil und dem Predator in dem Arnold Schwarzenegger-Teil dann. Der ist schon viel höher ausgerüstet, der kann schon viel mehr, der hat schon viel mehr Fähigkeiten. Und auch was das Jagen angeht, weiß der schon genau, was seine Beute ist, ne?
Ja, und das ist irgendwie auch ganz cool eigentlich so, dass der Film, die ja quasi irgendwie Beute heißt, ne, und der ursprüngliche Film, an dem der sich anlehnt oder von dem der inspiriert ist, heißt ja irgendwie Raubtier oder Jäger.
Ja.
Und Jäger und Beute, das ist, also finde ich, passt irgendwie ganz gut zusammen.
Super gemacht.
300 Jahre, glaube ich, liegen dazwischen, ne?
Mehr als 300 Jahre.
Ich glaube, 300 oder vielleicht sogar noch mehr Jahre, und das erklärt natürlich auch, dass die Predator-Technologie, keine Ahnung, Science-Forscher, bei denen halt nicht stillgestanden haben.
Die Schurkenstaat-Leute vom Predator.
Genau, und was cool ist, weil du es auch angesprochen hast mit den Waffen, klar ist der denen natürlich durch seine Bewaffnung haushoch überlegen. Ich meine, allein schon dadurch, dass er sich tarnen kann, ist natürlich wohl eine der coolsten.
Schon eine miese Nummer, ja.
Miese Nummer, ne? Und weil sie ihm halt so nichts anhaben können. Aber ich finde es halt auch ganz geil, dass es dann wieder so ein bisschen puristisch ist. Also ja, er schießt irgendwie, hat irgendwie so Eisen. Pfeile, die er quasi Bolzen, die er verschießen kann. Und trotzdem kämpft er mit denen meistens auf eine urige Art. Und was ich irgendwie auch cool fand, wenn er dann mit denen kämpft, spürst du auch, dass der Predator selbst eine gewisse Ehre hat, also Kampfregeln befolgt. Ja. Ne? Also
und eine gewisse Lernkurve dabei mitnimmt.
Und eine Lernkurve, aber auch, dass er so sagt, okay, ich weiß natürlich, dass ich die Typen da vorne, ohne mit der Wimper zu zucken, abmuxen kann. Ich muss eigentlich gar nichts dafür machen. Ich könnte es auch mit verbundenen Augen rückwärts machen. Aber er lässt sich dann einfach auf den Handkampf mit ihm ein. Er gibt dem sozusagen eine Chance.
Ja.
Und das finde ich irgendwie cool.
Was ich dem Film besonders gut, gerade auch im Vergleich zu Maverick jetzt mal sagen muss, er macht vieles gleich, aber gleichzeitig vieles anders. Er findet viele Themen neu. Er hat dieses ganze Thema, also der ganze Film so 2-3 Layer, also so 2-3 Schichten, in denen er sich noch bewegt. Zum Beispiel mal verglichen jetzt auch mit dem alten Predator. Sie haben da die Copy-Paste-Taste gedrückt. Bei dem ersten Predator ist das eine vor Testosteron strotzende Arnold Schwarzenegger Bodybuilder-Truppe.
Ja, Schweiß und ja, allem.
Ich habe keine Zeit zu bluten. Truppe, ja, genau. die da quasi eine Elite-Einheit von 80er Jahre 2 Meter Bodybuilder kannten, die ja Kauderback kauen und was weiß ich nicht alles machen. Und hier geht er hin, und das ist ja genau der Punkt auch zu dem Maverick, und sagt, hier ist die Hauptdarstellerin, eine junge Frau, die eigentlich nur Fährtenleserin und so Ärztin mehr oder weniger in ihrem
werden soll.
Stamm ist, und nimmt gleich diese Prämisse mit rein, was hat für eine Frau für einen Stellenwert innerhalb dieser Gesellschaft?
Ja.
Sie ist ja nicht die Elitekriegerin.
Nee,
da war im Stamm. Sie ist ja nicht die Xena oder sonst irgendjemand. Sie ist genau, einfach eine ganz normale Person halt, ne?
Ja, und sie hat auch, glaube ich, zumindest so wie es so viel rüberkommt, nicht den Anspruch, die superbeste Elitekriegerin zu werden, aber sie will halt nicht dieses Schicksal, was man ihr sozusagen, genau, den Weg, den man ihr vorbestimmt hat, will sie nicht gehen. Sie will halt ihre eigene Sache machen und sie fühlt sich halt beim Jagen und so wohler. Das ist halt das, womit sie ihr Leben, ja, worauf sie ausrichten will oder die Rolle, die sie spielen will. Und die anderen geben ihr natürlich eine harte Zeit. Und dann ist sie aber diejenige, die ihre eigenen Ängste überwindet und eigentlich die beste Figur im Kampf. Ja.
Zu keinem Zeitpunkt so plump, dass man sagt, das ist wie so, die ist zu keinem Zeitpunkt hat die so dieses Mannsweib-Ding, dieses, weißt du, so eine Frau, ja, die auch super trainiert ist, Mannsweib hört sich jetzt wieder so böse an, das war nicht so gemeint. Also, ich ja gerade bei so diesem Xena.
Du willst halt diesen Xena-Prototypen sozusagen, der ist hier nicht das Vorbild,
genau,
sondern
auch eine einfache junge Frau halt, ne, die keine Spezialfähigkeiten hat.
Man könnte jetzt natürlich aber schon so ein bisschen sagen, naja, sie ist natürlich auch so irgendwo dann doch ein bisschen verletzlich. Also so das, was man von ihrer Rolle, die sie da zeigt, auch erwarten würde, ist schon so auch ein bisschen prototypisch. Aber was ich vielleicht gerade da gut finde, ist, dass die Schauspielerin, die diesen Part übernimmt, das so ein bisschen wegspielt. Ne? Also das ist sehr glaubhaft, wie sie sich dann so Stück für Stück da immer weiter mit ihm ins Gefecht begibt und irgendwie fällt es auch in den Hintergrund. Also es geht nicht darum, dass sie sich so zu langsam da zur tollen Kriegerin entwickelt. Sie hat eine Situation, sie muss da jetzt irgendwie klarkommen, sie muss da irgendwie durchkommen.
Überlebenskampf halt einfach, ne?
Genau, und daran wächst sie halt. Zwar in der Zeit, die der Film geht, ist das alles, spielt sich sehr schnell ab. Und man könnte jetzt auch sagen, ja, also komm, so schnell kann die hier aber nicht diese Fortschritte machen. Das spielt aber für den Film überhaupt keine Rolle.
Und das ist genau gutes Wort, Fortschritt. Und das ist ja auch der zweite Layer, der dazu überlegt. Der Predator sieht man ja am Anfang, aber wie gesagt, alles nicht deep gespoilert. Mhm. Man sieht am Anfang, er beobachtet, wie eine Maus oder eine Ratte irgendeine Heuschrecke oder sowas frisst. Und er geht so in der Nahrungskette, oder die Schlange, also die Ratte frisst eine Heuschrecke oder sowas. Er will eigentlich die Ratte töten. In dem Moment sieht er, da kommt eine Schlange. Und die Schlange tötet die Ratte. Also er weiß gar nicht, in dem Moment, wo er auf unserem Planeten hier ist, was hier seine Beute ist. Weil er sucht ja, ohne dass das jemals ausgesprochen wird, ohne dass das thematisiert wird, nur allein an dem Progress, der da stattfindet, er sucht halt die Beute.
Genau, und
die Alpha-Beute, nicht die Maus, sondern immer das, was in der Nahrungskette war, der oben steht. Und dann merkt er halt irgendwann, welches dumme, blöde, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, wahnsinnig beschissene Lebewesen auf unserem Planeten in der Hackordnung leider ganz oben steht.
Ja.
Und es ist halt der Mensch. Und dann merkt er halt seine Alpha-Beute ist halt der Mensch. Aber auch da, über den ganzen Film, bis das zu diesem Punkt überhaupt kommt, arbeitet er sich ja auch in der Nahrungskette erst weiter nach oben. Mit dem Grizzly Bear und allem, was da dazwischen kommt.
Wollen nicht zu viel vorwegnehmen, aber so, sag mal, Stück für Stück lernt er immer wieder andere Gruppen kennen in den Filmen, mit denen er sich dann auseinandersetzt, die auch unterschiedlich technologisiert sind, sage ich
genau, mal. Genau, das meine ich ja. Und dann innerhalb dieser Menschengruppe dann auch zu merken, dass die Comanchen nicht das Maß aller Dinge sind. Dass die nicht der Alpha-Predator sind, nach dem er sucht. Und das wird ja nie ausgesprochen, es wird ja nie irgendwo thematisiert. Man merkt das so im Verlaufe des Films, dass er wohl da nach seiner Beute sucht, dass er seine Mission ist, quasi seine Jagd ist, auf diesem Planeten das mächtigste Lebewesen zu jagen halt. Ne?
Genau, und als zu triumphieren auch. Und
genau, dann das ist ja
seine. Halt genau, also sozusagen seine Trophäe dann letztendlich auch zu seinem Leuten mitzunehmen und dann zu sagen, so, ey, ich habe meinen Job gemacht. Eventuell wird er hier nicht vorgegeben, aber ich fand halt auch, dass die der Predator selbst oder das Wesen, das war halt auch sehr glaubhaft und cool in Szene gesetzt. So, ne? Also auch nicht so, das ist hier der große Bösewicht. Klar, für die Leute im Film, die damit leben müssen oder die sich dagegen verteidigen müssen, ist es natürlich irgendwie das fiese Monster. Aber so aus der Zuschauerperspektive, der macht da sein Ding und die anderen reagieren da drauf. Ich fand das irgendwie keine so direkte Gut- und Böse-Zuschreibung. Für mich zumindest hat das stattgefunden. Das ist einfach eben so eine Hackordnung, der man da zuguckt. Und das hat mir auch gut gefallen. Also man muss nicht gegen den Predator unbedingt sein. Also so nach dem Motto, oh, ich will aber unbedingt, dass die jetzt gewinnen, so, dass die das schaffen, den am Ende zu besiegen. Diese Haltung muss man nicht einnehmen.
Und das ist auch, glaube ich, der Hauptpunkt oder einer der Hauptpunkte, dass die einen sehr tollen Genre-Mix da gemacht haben. Und das haben sie für mich hauptsächlich nur beim ersten Predator, beim zweiten vielleicht noch teilweise mit dieser Großstadt-Gangster-Prämisse geschafft. Aber beim ersten Teil, überleg mal, beim ersten Teil ist das eine Mischung aus Horrorfilm, Science-Fiction-Film und einem Kriegsfilm. Mhm. Ja, wenn das mal so diese Versatzstücke mal nehmen würde. Ja, genau. Und bei allen anderen nachher ist es einfach nur noch Actionfilm. Da ist kein Horroranteil, weil so diese, das ist ja wie beim ersten Alien im Vergleich zu den anderen Alien-Teilen. Beim ersten Alien war es halt auch nur eins. Das in irgendeinem abgeschlossenen Bubble irgendwo, wie jetzt bei denen da ja auch, eine Gefahr ist. Und es waren keine Hunderte oder keine 2000 Gegner oder sonst irgendwas, die irgendwelche, das war einfach nur ein Lebewesen, das in einem abgeschlossenen Raum lebensbedrohlich ist. Was diesen Horroraspekt ja sehr hoch gehalten hat. Dann diese Science-Fiction-Komponente, dass er sich ja unsichtbar machen kann und halt aus der Zukunft oder von einem anderen Planeten kommt oder keine Ahnung, weiß man ja auch alles gar nicht so genau. Und dann diese Kriegsfilmgeschichte, dass die, hier, wie heißt die Truppe, wie ist der Anschluss? Dutch mit seinen Kriegsveteranen, Spezialeinheiten da hinfliegt, eigentlich um irgendwas anderes zu machen. Die wollten ja eigentlich, also die waren ja nicht da wegen der Predator, das war ja nur reiner Zufall in dem Sinne. Aber im Endeffekt waren es ja so Vietnam-Veteranen und was weiß ich nicht, alles so eine richtig knallharte Truppe. Und jetzt
also es wird einem so, es ist ja auch so eine total, also will ich noch dazu sagen, so eine totale Klischee-Truppe.
Ja, total. Ja,
die blutet so viel. Apropos, ne? Wenn es blutet, können wir es töten.
Ja. Das ist schön, dass wir den Satz mit übernommen haben.
Ja. Das muss ich sagen, war auch so ein Ding, wenn der da gesagt für den Film, dann denkst du so, oh, ja, so ich sitze auf der Couch und denk so, oh, geil. Ja,
fand ich auch cool. Hat mich auch gecatcht, auf jeden Fall.
Total. Und, aber die triefen halt so vor Pathos und sowas. Also, dass du wirklich irgendwie einen Schritt zur Seite machen musst, damit deine Schuhe, damit nicht in Berührung kommen oder deine Füße. Damals in dem Urfilm. Aber, man darf nicht vergessen, dass zu der Zeit das auch relativ üblich war. Ne? Guck dir sowas dann wie Conan der Barbar an und was weiß ich, was da noch an Terminator und so. Ne? Das ist ja, es war damals halt so, dass es viele von diesen Typen gab, die im Kino gezeigt wurden in solchen Actionfilmen. Das war das, was die Leute auch sehen wollten.
Ja, und das war, der Prey hätte vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren nicht funktioniert.
Genau, so also da wollte ich gerade
drauf. Jetzt keine Katze hinaus. In den Ofen vorgezogen wird.
Da wären die Leute vielleicht rausgekommen und hätten dann irgendwie gesagt, was, warum haben die dir jetzt da nicht den Schwarzenegger hingesteckt, warum muss das jetzt ein Mädel sein, das passt überhaupt nicht und die hat ja gar keine Muskeln und also man hätte das ganz anders, es hätte einfach nicht reingepasst vielleicht zu der Zeit, weil man noch nicht so weit war.
Aber trotzdem würde ich sagen, dasselbe Thema wie vorhin bei Maverick. Mhm. Wenn der 1907, also der Originale ist ja von 88, wenn der andere 89 gekommen wäre, hättest du, also man hätte das Gefühl, transportiert. Klar, die haben in den 90er, 80er Jahren noch keine Prequels und Sequels und so ein Case fokussiert gemacht, aber man hätte dieses Feeling, wäre super transportiert worden.
Man hätte irgendwie so ein, also ich glaube auch damals, die Leute, als sie Top Gun gesehen haben, haben gesagt, oh, der war geil, der ist ja zu gut angekommen, da kommt bestimmt irgendwann ein Top Gun 2, können wir bestimmt bald gucken oder so, ich freue mich schon drauf oder so, haben bestimmt viele gedacht. Dann hat es halt eben doch sehr viel länger gedauert, aber wenn er dann so zeitnah gekommen wäre, wäre er bestimmt auch sehr, ja eben, so wie jetzt abgelaufen und hätte super damals wie heute funktioniert, so ein bisschen ungebunden von der Zeit.
Ja, definitiv. Und ich finde, auch da sind eben diese Thematiken bei dem Prey mit reinbringen, was ja ein Top Gun da nett gemacht hat, die auch aktuell in die Zeit passen, wo man sich auch heute besser damit connecten kann. Hat trotzdem das Ganze wunderbar rund gemacht. Das war zu keinem Zeitpunkt weder mit der Nostalgiekeule noch mit wir müssen hier eine Frau in den Mittelpunkt setzen oder dessen in den Mittelpunkt setzen. Überhaupt nicht. Der Film fühlt sich so, wie er ist, gut an. Tipptopp.
Genau.
Ich bräuchte bei dem Prey keine Arnold Schwarzenegger-Figur.
Naja, gar nicht. Überhaupt nicht. Vor allem, weil wir eine starke Hauptdarstellerin haben, die den Film halt einfach auch super trägt. Ne?
Ja, und die ist auch top. Das muss man sagen. Ich kannte die
vorher nicht. Nee, auch nicht.
Ist ja auch eine Ureinwohnerin in der USA. Oder ich glaube, alle Darsteller sind, also alle Comanchen-Darsteller sind Ureinwohner, soweit ich das gelesen hatte. Und toll, also wirklich toll gemacht. Das Setting passt. Ich bin ja eh großer Western-Fan. Da schließt sich auch der Kreis jetzt wieder. Ne? Du hast bei dem Film Horror, weil es eine Kreatur ist, keine Übermacht ist, kein irgendwas ist. Dieses Nervenkrieg gegen eine einzige Person oder einen einzigen Endgegner, Arch Enemy irgendwo anzukommen. Du hast Science Fiction und anstatt Kriegsfilm dann halt das Western-Setting damit eingebaut. Ne?
Das sind ja nicht nur Indianer, die da betroffen sind. Dieses Duell, bei dem am Ende nur einer gewinnen kann, ne? Was sehr spannend auf so einen Punkt kulminiert, also sich zuspitzt bis zum Punkt der äußersten Spannung, in dem dann eben einer zuerst schießt oder jemand eine sehr clevere Aktion macht, um den anderen zu überlisten und dadurch gewinnt. Das geht hier ziemlich gut auf.
Ja, finde ich, hat mir super viel Spaß gemacht. Also das kann man mal sagen. Und dann, das ist ja genau der Punkt, warum wir den heute mit angesprochen haben. Nicht, weil er jetzt unbedingt sehr aktuell ist, sondern halt auch, weil er einfach ein Feeling, das vor 30 Jahren generiert wurde, einfach super mitnimmt.
Er schafft es irgendwie, dieses Gefühl, was man damals gehabt hat, als man so einen Film in der Art gesehen hat, einem heute zu bieten, ohne, auch wenn man sich selber verändert hat. Man darf trotzdem da nochmal mit eintauchen und irgendwie für, keine Ahnung, Stunde 45 Minuten, Stunde 50, 2 Stunden einfach mitfiebern, Spaß haben, sich von guter Action begleiten lassen und begeistern lassen. Und das fand ich auch cool. Ich habe den ja auch gedacht, ach komm, schaust du den jetzt an, auf die Couch gehauen und dann einfach Spaß damit gehabt. Und so eine gewisse Leichtigkeit ist dabei, was auch diese ganzen vor Coolness strotzenden Filme in den 80er so hatten. Da ist ja auch immer so eine gewisse Leichtigkeit.
Ja.
Nicht bei allen, aber bei wahnsinnig vielen. Man hat es ja damals, war das ja auch sehr eventmäßig. Das hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Und ich glaube, damals war es halt schon so, ey, du bist mit deinen Kumpels dann irgendwie in den Terminator gegangen, hast dir das reingeguckt und das war halt echt ein großes Ding so auch. Ja, das war nicht eben mal so ein Film, den man nur geguckt hat. So mal so ein Film, wo man halt ins Kino geht, wie man es heute oft macht, sondern das hat diesen Eventcharakter gehabt, diese Würze, das Besondere. Und man, ich meine, wie gern, ich kann es vielleicht mit einem Gefühl gut erklären. So, du kennst es, man ärgert sich zum Beispiel manchmal, oder ich habe mich geärgert, dass ich den Terminator 2 nicht damals, als er im Kino original rauskam, ach, wie gern wäre ich da ins Kino gegangen, hätte ich auch live damals miterlebt. Ich konnte halt einfach nicht, das war damals halt eben noch nicht, hat es für mich einfach noch nicht vom Alter her gepasst. Und jetzt war es dann so, als, was war das jetzt, nicht Terminator 3, der letzte, bitte nenne mir den Titel.
Es gibt doch nur 2 Terminator, ich weiß nicht, von was du redest.
Ach so, ja, also die theoretisch danach
ich weiß, vorhanden ich kann dir gar nicht sagen, wie die alle heißen, das ist für mich, haben die alle danach so.
Das ist natürlich korrekt, aber es gibt ja so eine Zeitlinie, auch in unserer Zeit, so eine Parallelzeitlinie, in der es mehr Filme gegeben hat. Und der letzte, der davon zu sehen war, nee, das stimmt gar nicht, jetzt mache ich was, ich gucke es jetzt nach, weil jetzt muss ich es einfach auch sofort wissen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, es war Terminator 3, der nur in der Parallelzeitlinie existiert hat. Und der ist von 2003, jawohl, und den habe ich im Kino gesehen, der Rebellion der Maschinen.
Ja, genau,
mit
Ja, egal, weil wo der Terminator eine Frau war, auf gut Deutsch.
Genau, und das war die, warte mal, den Namen, den kriege ich noch hin, das war die, jetzt Moment, Tristana Loken, genau, Tristana
Loken. Fast eben Amber Hart gesagt, aber das ist ein anderer Terminator. Das ist ein Real-Life-Terminator. Sorry.
Das war die Tristana Loken, die ich in der Figur auch ziemlich cool fand, muss ich sagen, als Terminatrix sozusagen. Ne? Hieß die nicht sogar so?
Keine Ahnung.
Terminatrix, ich glaube, irgendwie so einen verrückten, bescheuerten Namen hatten die der Figur dann gegeben, aber die fand ich sehr gut in der Rolle. Aber mir ging es ja jetzt gar nicht darum und auch nicht so um den Film, sondern dass ich dann sagen konnte, es kommt ein neuer Terminator ins Kino, ich kann jetzt mit euch da reingehen. Ich kann jetzt wirklich mit euch in Terminator ins Kino gehen. Das war was Geiles an sich, das tun zu können. Für mich zumindest. Das fand ich irgendwie geil, dass man das machen konnte. Und das hätte man sich ja auch, wenn es Star Wars Filme gegeben hätte, ja, nach den originalen drei, dann wäre das ein vergleichbares Gefühl gewesen.
Ja, wenn es andere gegeben hätte. Ja. Aber jetzt nochmal zu dem Thema, wir hatten es ja ganz am Anfang davon, was macht denn einen guten Film im Endeffekt aus? Oder was macht diesen Charme, diese 80er-Jahre-Filme aus? Das ist dieses Worldbuilding, Charakterbuilding, ja, eine stringente Story irgendwo durchzuziehen, vielleicht nicht alles bis zu Tode zu erklären, was Hintergrundstory oder keine Ahnung, hat es ja bei dem Prey jetzt auch wieder überhaupt nicht gebracht. Und selbst bei dem Maverick, die Story ist ja so dünn, die kannst du ja auf ein Post-it schreiben. Aber es hat trotzdem funktioniert, weil sie einfach, die Story wird erklärt, so und so ist es, das ist die Grundprämisse, ab geht die wilde Fahrt. Und wenn du dir dann auch andere 80er-Jahre-Filme anguckst, mal um ein Negativbeispiel auch von einem aktuellen Film zu bringen. Guck dir alte 80er-Jahre Abenteuerfilme an, hier wie Jäger des verlorenen Schatzes, also generell die ganzen Indiana Jones-Filme, und guck dir aktuelle Abenteuerfilme an, wie zum Beispiel ein Uncharted-Film.
Das
treffen auch Welten, treffen Welten aufeinander halt. Also, ne?
Ja, ich meine, klar, das ist nun mal was ganz anderes und sowas Ehernes, Unzerstörbares, einzigartig Geniales wie die Indiana Jones Filme bis auf den einen, den es nie gegeben hat. Da wären wir wieder dabei. Ich
hab doch nur drei.
Ja, Gott sei Dank. Und was ich so krass finde, ist, heute hast du so einen neuen Film, der dann irgendwie, wenn es blutet, kann man es töten, so zitiert und damit so einen Anker, so ein Spidey-Netz in die Vergangenheit, in die, wo der Originalfilm herkommt, als nette Anekdote und Nostalgie, als Schmunzelmoment für dich auf der Couch zaubert. Und dabei hat aber der Film, der Prey jetzt selbst nichts hervorgebracht, was ich in 20 Jahren davon zitiere.
Nein.
Aber ich will auch gar nicht sagen, dass es schlecht war, dass er das nicht gemacht hat oder mir nicht geliefert hat. Weil der Film ja für sich cool ist und trotzdem gleichzeitig noch eine Hommage an die alten Filme mit beinhaltet und daran anknüpft. Also der kann irgendwie beides. Der kann für sich allein auf eigenen Füßen stellen. Das ist ein geiler Film. Und ist angewürzt dadurch noch, dass er halt eben sich auf dieses alte Franchise beruft. Daher kommt auch, inspiriert ist davon. Und ich finde das ganz spannend, dass der Film aber auch für sich selbst alleine existieren kann. Und das ist vielleicht so ein Kriterium, was irgendwie ein Film, der dieses alte Feeling von damals transportieren will, einen sich so fühlen lassen will wie damals, was ein Kriterium ist, was erfüllt sein muss. Ne? Er muss sich in diesen Status versetzen, er muss aber auf eigenen Beinen für sich selbst auch stehen können. Er darf sich nicht nur von der Nostalgie ernähren.
Ja,
dann funktioniert es nicht. Dann funktioniert es nicht.
Ja, das ist genau der Punkt. Und es gibt halt so gewisse Formeln, die man halt in so einem Film mit aufbauen muss, die man irgendwo, ich will jetzt nicht sagen Checkbox-artig, weil dafür gibt es so viele Variationen in Filmen, aber bei so einer Art Filme, wie wir es ja eben gesagt haben, ein Top Gun-Film mit einem Top Gun 2 verglichen, die haben eine Formel, ein Predator verglichen mit Prey, die haben ihre Formel, die zwischendrin wie viel mal nicht beachtet wurde und deshalb zu Scheißfilmen geführt hat, auf gut Deutsch.
Ja.
Und dann hast du andere Filme, die andere Formeln haben. Und wenn wir jetzt gerade wieder bei diesem von mir gehassten Uncharted-Beispiel bleiben, du hast so viele Vorlagen, wo du sagst, ich will einen Abenteuerfilm machen, du selber referenzierst zwar auf ein Spiel, aber dann auch wieder auf, wir wollen dieses Indiana Jones Feeling wieder mit einfangen, was sie ja vorher prognostizieren. Und dann wird jede dieser Formeln einfach ignoriert. Das ist, und dann wird halt so, dieser Film transportiert dann halt gar nichts halt, ne? Das ist das, was ich immer nicht verstehe halt, ne?
Es ist. Boah, ja, da kann man echt so viel zu sagen. Also, ich meine, auf der einen Seite muss ich immer wieder sagen, so ein Indiana Jones oder ach, ich sag's einfach, wie ich es immer gesagt habe, warum sage ich eigentlich Indiana Jones? So, sorry, so habe ich den immer genannt. Aber heute denke ich manchmal, müsste irgendwie Indiana sagen, der Korrektheit, was totaler Blödsinn ist, Indiana Jones. Was muss ich dazu sagen? Der hat, das ist so ein krass hoher Thron in den Wolken, so schwer, so unvorstellbar, gar nicht zu erreichen aufgrund seiner Genialität und aufgrund des krassen, das ist auch noch so was, diese ganzen Filme, die aus dieser Zeitära der 80er kommen, diese Coolness gepaart mit diesen witzigen Sprüchen und dem Humor, diese einzigartige Mischung, diese Suppe, in der die alle geschwommen haben, die sich aus diesen ganzen einzelnen Eigenschaften charakterisiert, das ist irgendwie so eine ganz besondere Blase in Zeitblase mit diesem Gemisch darin, in der die existiert haben, was es so heute, finde ich, in der Form nicht mehr gibt. Sowas gab es vielleicht in den 90ern nochmal für seine eigene Bubble an sich, oder vielleicht sind wir auch gerade zu sehr in unserer Bubble drin, Zeitbubble, dass wir gerade nicht erkennen können, welche Eigenschaften gerade um uns herum schweben und die auch erst in 10 Jahren dann wahrnehmen und sagen, ach, damals so und so,
wie in den 90ern. Damals, wie ich bei Fast and Furious 39 im Kino war, was war das so geil?
Genau, wo ich das x-te Mal wir wollten das ja nicht mehr machen.
Ja, wir wollten das ja nicht mehr.
Es gab aber ich glaube, mal ganz ehrlich, diese Reihe werden wir immer bashen, für immer und ewig. Ja, nie aufhören.
Nee, aber deshalb ist so dieses, klar, ich bin ja voll und ganz bei dir. Man kann mit so Filmen nicht anstiegen, weil, wie ich ja vorhin gesagt habe, die sind aus einer Zeit. Ja. Da hat man viel weniger drumherum gehabt. Jeder von uns hat die als Kind geguckt, jeder hat die als Erwachsener oder als Teenager geguckt, dann als Erwachsener geguckt. Wenn du die heute teilweise, wenn man die mit denselben Maßstäben zerreißen werden würde, wollte, wie ich das ja gerne dann auch immer mal mache, würden die auch nicht bestehen. Was diese viele Filme davon gemeinsam haben, die sind von einem George Lucas oder von einem Steven Spielberg.
Genau.
Die ihre Formeln haben, die ja, auch manchmal gerade heutzutage nicht mehr funktionieren. Die sind oftmals mit denselben Schauspielern, siehe Han Solo, also Harrison Ford, die sich mehr oder weniger rollentechnisch überschneiden, dann zu einem Indiana Jones. Und die haben alle eine Formel, die sie erkannt haben, die funktionieren muss. Da werden Bösewichte, also da wird die Welt aufgebaut, da werden Charaktere aufgebaut und da werden Bösewichte aufgebaut. Da auch dieses, das Böse, die Bedrohung, der Impact und diese ganze, warum macht jemand, der Antrieb der Hauptcharaktere, irgendwas zu machen, muss ja nicht immer bis ins Letzte erzählt sein. Bei einem Han Solo wird nicht bis ins Letzte erzählt, wir klammern mal den Solo-Film aus, warum er das überhaupt macht. Er macht das halt einfach. Und wie er das macht, ist halt darauf bezogen, dass er halt auch ein krummer Hund ist irgendwo halt, ne?
Und aber ein verschmitzter krummer Hund, den man gerne haben kann.
Deshalb habe ich extra nicht Verbrecher oder so gesagt, weil das ja so saunegativ ist. Und dasselbe hast du bei einem Indie, dasselbe hast du bei ganz, ganz vielen anderen Filmen. Und jetzt gehen wir wieder zu meinem Hassfilm Uncharted zurück. Wenn du dir da die Hauptcharaktere anguckst, ich weiß nicht, warum machen die das alles? Was ist denn ihr eigentlicher Antrieb, das zu machen? Was hat der Bösewicht für einen Antrieb, das zu machen? Das war ja auch so bei vielen, vielen, du weißt ja, wir drehen uns ja immer im Kreis, bei vielen Serien, über die wir reden, bei vielen Filmen, über die wir spielen. Es ist überhaupt nicht erkennbar, was ist denn der Antrieb von jemandem, hier irgendwas zu machen, was die hier machen?
Also das wenn man jetzt gerade so, das ist mit Uncharted und Indie, kommt ja ganz gut für so ein Versus oder für so einen Vergleich, weil einerseits ist natürlich Indie von gar nichts, für uns von gar nichts zu erreichen. Die nächste Generation wird andere Filme haben, die dann zu neuen Olymps aufsteigen. Aber ich muss halt sagen, wenn du jetzt so ein Uncharted hier anguckst, ja, die Prämissen sind ziemlich ähnlich, ne, um so eine Art Indie-Leistung zu bringen. Also irgendwie Schätze, gute Action, coole Sprüche, Abenteuer, ist es alles irgendwie
eigentlich. Rätsel.
Rätsel, genau, und so coole, ne, nur der bußfertige Mann und so weiter. Solche Momente musst du ja erstmal neu erschaffen. Ein Beispiel, ja, wenn wir irgendwie Destiny zocken, so ich mit beiden Jungs ja im Clan, und dann kommt irgendwie ein Rätsel in Destiny vor oder so eine bestimmte, wo du in einer bestimmten Reihenfolge irgendwie durchlaufen musst, dann sagt unter Garantie immer einer in der Party, also im Voice-Chat, nur der bußfertige Mann, ne? Und jeder weiß sofort, was gemeint ist, und es gibt irgendwie so einen wohligen Moment des Erinnerns, über den sich jeder freut, immer und immer wieder. Ich weiß nicht, wie oft der David in meinem Fireteam das dieses Jahr schon gesagt hat. Ich finde es immer wieder neu geil. Und ich find's auch super schade, wenn er das nicht mehr machen würde oder ich es auch nicht hier und da mal machen würde, um dann, also das ist so ein Ding, was man immer wieder gern erwähnt, aber worauf ich hinaus wollte, du hast bei Uncharted jetzt ja für sich eine Spielreihe zugrunde liegen, die es ja im Spiel, also im Videospiel, geschafft hat, genau das zu kreieren, einen super spannenden Helden oder Hauptcharakter, sagen wir mal einfach nicht Held, sondern Hauptcharakter.
Held ist der ja mit Sicherheit auch nicht.
Nee, ist einfach so der Hauptcharakter des Spiels. Und da sind saucoole Rätsel drin, die du irgendwie knacken musst und die keiner für dich knackt. Du schreibst ja die Geschichte, du knackst diese Rätsel und musst dich im letzten Moment von irgendwas Runterstürzendem festhalten und sitzt mit aufgerissenem Mund mit Controller in der Hand vor dem Fernseher. Also diese Indiana Jones-Momente hat das Spiel noch und nöcher. Und da sind so viele geile drin, dass ich die dir bei weitem nicht mal ansatzweise aufzählen kann. Es ist strotzend voll davon. Und viele Momente, wo du so wie beim Spielberg-Film mit offenem Mund und glänzenden Augen so, boah, da sitzt. Und wenn man
Das
das
sind
als
ja
Grundlage hat,
im
wie kann man
Endeffekt
das
sind
so
es ja
versauen?
gespielte Filme. Wenn du dir die ersten, also dir
Ja,
die
das sind gespielte
vier,
Filme.
fünf Uncharted-Vorlagen, also die Spiele anguckst,
Ja.
die sind ja super cineastisch. Die leben ja von diesen
Mega.
cineastischen Momenten, wo du im richtigen Moment irgendwas drücken musst, aber trotzdem auch von
Ja,
diesen, und die haben sie,
Quicktime-Events.
die gekriegt haben jetzt. Die haben sich ja damals schon sehr, sehr stark an diese Indiana Jones-Thematik daran gearbeitet, dieses Archäologenthema
Genau.
und hier mit Sidekick, mit dem Sully und was weiß ich.
Fantastisch.
Die haben ja diese Formel 100% super in ein neues Setting konvertiert, sag ich jetzt mal, ne?
Und dass man es neu erleben darf, ohne von Altem abhängig zu sein, ne? Oder von anderen.
Man merkt schon auch immer beim Spielen der Spiele, ich habe die alle sehr gern gespielt, dass das wirklich auch viel geklaut ist, oder abgekupfert, nennen wir es jetzt mal, dass es nicht so hart ist, von Indiana Jones oder
Ja.
von mehreren anderen Filmen aus der Zeit, ne? Von so 80er Jahre Feeling, wo wir wieder beim Thema sind, aber vieles auch neu entdeckt haben und viel Action damit reingebracht haben und coole Bösewichte irgendwo mit reingebracht haben, die ganz andere Prämissen haben, als das bei einem Indiana Jones Film der Beispiel ist. Dann gucke ich mir so einen Uncharted Film an, der ja einfach nur aus dieser Suppe von allem, was wir eben erzählt haben, nur die besten Versatzstücke rausklauen muss. Und sie packen es nicht.
Aber dabei, hat Uncharted es auch geschafft, so eine ganz eigene Identität für sich aufzubauen, ne? Mit Charakteren, die man immer wieder sehen will, weil sie nicht irgendwie Kopien von einem Indiana Jones sind, sondern weil die für sich stehen. Und einen Sully findet man dann irgendwie einfach super geil. Und wenn dem irgendwas
Hawaii-Hemd,
passt,
Zigarre, läuft die ganze Zeit herum, immer coole
genau.
Sprüche drauf
Und
halt, ne?
wenn ein neuer Teil kam, dann wartest du die ganze Zeit drauf beim Spielen, beim Anspielen. Wann taucht er endlich auf? Wann kommt jetzt endlich der Sully-Moment? Und du freust dich schon vor
Rettet
drauf.
ihm immer der Arsch am Drake.
Genau. Und dass sie es geschafft haben, dass sie für sich so ikonische Charaktere erstellt haben, also wieder Worldbuilding, Characterbuilding, haben wir hier wieder Check, Check. Das hat funktioniert über so viele Spiele hinweg, vier dann an der Zahl. Und auch der Ableger davon, ich bin mir nicht mehr todsicher, ich glaube Lost Legacy hieß es. Das war das,
Ja,
wo
Lost
sie da die
Legacy meine ich auch,
beiden
ja.
Ladies als Hauptdarsteller hatten. Und der Teil war so verdammt gut für sich selbst auch. Also das heißt, obwohl man da nicht mehr die Standard-Hauptcharakter drin hatte, sondern nur Leute, die aufgetaucht sind in einem der Teile, hat auch das für sich super gut funktioniert. Also und wenn man das alles als Fundament nimmt, auf dem ich jetzt einen Film mache, Jesus Christ, was für ein Verbrechen haben sie begangen, ja.
Ja. Ich war dann halt wahnsinnig. Ich habe den
Ja.
ja eben vor ein paar Wochen erst gesehen, den Uncharted-Film. Auch jetzt so ein bisschen mit im Hinterkopf mit diesem 80er-Jahre-Thema, das wir ja mal behandeln wollten, um mal zu gucken, wo sieht man denn solche Versatzstücke mal da drin. Und der ist ja, kurze Zwischenfrage, um was ging es genau bei dem Film?
Also, da war der ich
Sag so, du weißt es nicht. Und du wirst lachen. Wir haben 100 Leute gefragt, das war die Top-Antwort. Um
Wir
das
haben
mal so
100 Leute
auszudrücken.
gefragt. Worum geht es diesen Film? Tilt. Einfach nur Tilt.
Ja, das war die Top-Antwort. Weil er hinterlässt halt einfach gar nichts. Also ich habe den, es ist eine Woche her, glaube ich, wo wir den geguckt haben. Ich kann dir nicht sagen, wie der ausgeht. Ich kann dir nicht mal genau sagen, was die eigentlich machen wollten. Irgendwas mit Archäologie und irgendwelchen Kreuzen und irgendwo hinkommen. Und der Film ist selbst bei CGI aus der Hölle ist er ganz vorne mit dabei und der transportiert zu keinem Zeitpunkt einen Abenteuerfilm. Und schon gar nicht einen Abenteuerfilm aus der 80er Jahre. Zu keinem Zeitpunkt, zu
Nee,
keiner Minute.
das kriegt er nicht hin. Also ich muss sagen, was gut war halt die Musik, so Ramin Djawadi mal wieder, ne, den mag ich halt nun mal sehr gern und das meiste auch, was er macht, das will ich dem Film, ich meine, bei dem Actionfilm sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt die Musik so besonders hervorgehoben werden,
Was fandst du an dem Film gut? Die Musik falsch. Kommt auf Punkt
Strike
15.
1. Genau, und ja, was halt so blöd war, ich kann einfach nicht verstehen, wie man halt bei so einer Vorlage, also wo du ja eigentlich nur noch links und rechts in den großen Pott greifen musst, um dir geile Sachen rauszuziehen und die dann umzusetzen, wie man da so daneben liegen kann. Das ist wie wenn du mit einem Dartpfeil wirfst und der geht irgendwie rechts aus dem Fenster ins Nachbarhaus, so, anstatt auf die Zielscheibe.
Sie haben ja auch dabei, und ich muss ja sagen, Uncharted hat ja wirklich eine große Fanbase und es gab ja auch da richtig tumultartige Entsetzensschreie, wie der im Kino angelaufen ist und die Leute rauskommen sind. Man hat ja von dem Film außer den Namen des Filmes oder der Serie und den Charakternamen nichts beibehalten. Selbst die Charaktere passen ja nicht. Also nicht nur, dass die optisch nichts gegen Tom Holland, ich mag den ja als
sehr
Schauspieler.
Gerne. Sehr gerne.
Obwohl er halt auch einfach oft sich selber spielt. Also er ist sehr eindimensional oftmals.
Vielleicht ist es aber irgendwie das, was ich an ihm mag. Also Tom Holland finde ich prima. Und vielleicht ich hätte ihm schon zugetraut, dass er, wenn er sich da ordentlich reinhängt, das auch gut hinbekommen könnte. Aber was sie ihm halt auf den Leib geschneidert haben, hat halt nicht
gepasst. Ich finde, er ist ein guter Schauspieler für die Rollen nicht geeignet. Er hat ja gar nicht den Charme eines verschmitzten 35-jährigen Han Solos.
Vom optischen auch gibt es das nicht her. Also, dass man da vielleicht einfach, wie sagt man, die Mimik und so, die holt einen da nicht so ab.
Das stimmt, auch ein Mark Wahlberg, der da als Sully besetzt wird, wo ich denke, die zwei betteln sich den ganzen Film über, wer die coolere Sau von beiden ist, was die zwei Originalen ja niemals machen. Die haben ganz klar festgelegte Rollen, der eine ist der andere ist der und die machen eigentlich genau dieselbe Rolle, nur ein cooler Spruch nach dem anderen, eine dämliche Actionsequenz nach der anderen, ein Bösewicht mit dem Antonio Banderas, der, ich weiß gar nicht, was dem seine Intention war, überhaupt irgendwas davon zu machen, weil er Probleme mit seinem Vater hat, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Der dann auch noch relativ, knallharter Spoiler, der relativ früh von seinem anderen dahergeschafften Bösewicht, sogar mal eine Frau, Bösewichtin, umgebracht wird, wo man dann gar nicht weiß, warum macht die das jetzt, was ist mit der los?
Es geht da
Also es hat überhaupt kein Hand, kein Fuß von all dem, was wir vorher gesagt haben, was zu einem guten Film gehört, der dann auch noch versucht, in dieses Feeling zu transportieren, einfach alles kaputt gemacht. Als Negativbeispiel, weil wir ja viele lobende Filme heute hatten, ne? Oder zwei lobende Filme.
Ich möchte auf jeden Fall eine Sache vielleicht, aber wenn wir den jetzt ja hart gebasht haben, ich glaube, der war gerade so ein richtiger Boxsack, den wir gerade richtig ordentlich reingekriegt haben.
Ich könnte da noch viel weiter ausholen, was da
alles scheiße. Wir könnten den Boxsack auch noch zerreißen, ja, das stimmt, aber ich will wenigstens auch eine Sache, die mir zumindest während des Guckens Spaß gemacht hat, die will ich dann zumindest auch erwähnen, als sie da diese Autoverfolgungsjagd haben, die ist ja schon im ersten Drittel des Films, ne? Das dauert nicht lang, bis die kommt, so erinnere ich mich. Oh, ist ja auch schon ein bisschen her. Und ich muss sagen, die hat mir Spaß gemacht. Die war einfach mal so ein kurzes Stück Action, was ich genossen habe.
Ja, ist halt bei einem 2-Stunden-Film 3 Minuten rauszunehmen und der Rest ist halt Schrott.
Drei gute Minuten?
Es muss ja nicht immer, ich habe auch mit vielen Zuhörern von uns immer mal das Thema, ihr guckt ja immer nur auf die Epic-Filme. Der muss ja nicht episch sein.
Nee.
Aber wenn ich hier 2 Stunden im Kino gesessen habe und 15 Euro für den Film ausgegeben habe, oder auch selbst wenn ich ihn ja umsonst daheim auf der Couch gucke, wenigstens mal von den 2 Stunden eine mal brauchbare Unterhaltung. Und ich muss dann jetzt sagen, oh, geilster Film der Menschheitsgeschichte, den muss ich sofort kaufen und hier mit Steelbook runterladen, was weiß ich. Sondern einfach mal sagen, ja, das war ein solider Film, der hat Spaß gemacht zu gucken und nicht von nach 3 Minuten zu sagen, oh Mann, was eine Grütze. Und dann, vielleicht wäre er sogar besser, hätte der Film besser funktioniert, wenn er nicht Uncharted gehießen hätte. Und wenn er nicht gesagt hätte von vornherein, wir treten in diese Fußspuren da rein, Fußstapfen.
Tatsächlich. Da muss man zu sagen, das finde ich ein Punkt, den ich auch sehe. Wenn der einfach nur für sich so ein Actionfilm gewesen wäre, hätte man gesagt, oh, das war aber jetzt so ein netter Actionfilm. Aber wenn man halt sagt, dass er eben von dieser Reihe ist und schraubt man die Erwartungen ins Unermessliche hoch, gerade von den Leuten, die das über Jahre hinweg von, weiß ich nicht, 2007 an, also ein Teil ihres Lebens haben Leute damit verbracht, immer und immer wieder diese Spiele zu spielen, haben sich auf jeden neuen Release wahnsinnig gefreut, dahin gefiebert, Trailer geguckt, Games-Events, die Updates verfolgt und waren dann einfach überglücklich, wenn endlich das Spiel runtergeladen war und du auf Play drücken konntest. Und diesen Leuten, die da jahrelang immer diese Entwicklung auch der Charaktere in den Spielen, weil die entwickeln sich ja auch von Spiel zu Spiel immer weiter bis zum Finale in Teil 4, die das mitgemacht haben, die gehen jetzt in diesen Kinofilm rein, gucken sich das an und denken sich, what the fuck? Und das kann halt nicht gut gehen. Da rast er halt mit 200 gegen die Wand. Und bei dem Film muss man aber auch sagen noch, der hat es ja auch nicht leicht gehabt, sozusagen auf die Welt zu kommen. Denn man hat ja jahrelang, ich glaube schon als das erste Spiel rauskam, schon überlegt, boah, das ist ja eine super Vorlage, um mal einen Kinofilm draus zu machen.
Ja, der ist schon ewig in der Entwicklung gewesen.
Genau, und das ist immer wieder gescheitert auf dem Weg. Denn ich kenne die Details jetzt wirklich nicht, weiß nicht wann und wie, aber man weiß, dass man immer wieder gehört hat, oh, jetzt wird was gemacht und dann fiel es auf die Nase. Es gibt, glaube ich, 1000 Gründe, warum der so oft gescheitert ist. Und am Ende hat man es halt irgendwie geschafft, jetzt doch mal Leute zu finden, die es dann durchziehen, die natürlich die Erwartungen auf dem Buckel hatten und so weiter. Das war bestimmt nicht einfach auch alles, ne?
Nein,
und sicher, ne? Das steckt in diesem Film leider auch ein bisschen drin und ja.
Ja, es ist halt, genau das ist halt das, über was wir uns ja unterhalten haben heute. Es gibt immer wieder neue Filme auch, weil es ja immer wieder heißt, ah, wir reden immer nur von alten Schinken, Opa erzählt vom Krieg und so Geschichten, ne? Die einen trotzdem catchen können, auch wenn es keine Meisterwerke sind. Siehe Maverick oder auch ein Prey ist ja, wird kein Meisterwerk werden, in dem noch von 20 Jahren davon gesprochen wird. Aber man kann es doch wenigstens probieren. Und wenn man so viel Geld in die Hand nimmt und so ein Franchise in die Hand nimmt und jetzt auch mal unabhängig von Uncharted, es gibt ja ganz, ganz viele Beispiele. Wir haben nur mal auch, da will ich gar nicht tief drauf eingehen, wir haben letzte Woche mal diesen Moonfall angemacht, der Roland Emmerich-Film. Ich glaube, das hat keine 15 Minuten gedauert, haben wir den wieder ausgemacht. Weil ich sage, so ein Dreck guck ich mir nicht mal an halt. Ne? Und es muss ja nicht immer der übergeile, mega Blockbuster sein, der uns jahrelang verfolgt, aber ja. So ein bisschen, und gerade bei Uncharted Fanservice sollte man da auch schon mal in positiven Versionen zu betreiben, ne?
Wenn du so einen Fanservice machst, der muss gelingen, scheitern natürlich unglaublich viele dran, weil es so schwer ist, so einen Fanservice richtig gut zu machen. Das siehst du ja auch bei zum Beispiel neueren Serien, also da wollen wir heute nicht drauf eingehen, aber ich meine, wenn du so eine Serie hast, wie jetzt die Star Trek Picard oder sowas, ne, die ganz viel auch auf Nostalgie aufgebaut ist und unglaublich viel Fanservice betreibt oder sowas wie Mandalorian und Co., ne? Also wo in den Köpfen der Leute die Nostalgie an allen Ecken und Enden getriggert wird, des Todes, bis die glüht.
Ja? Da kannst du halt auch nur scheitern, ne? Weil es halt die Fallhöhe sehr hoch ist halt, ne?
Genau, du hast, es ist sehr schwer, es richtig zu machen. Es ist ein krasser Drahtseilakt und wenn er gelingt, sorgt es für absolute ekstatische Reaktionen beim Publikum, weil du halt, dein Nervenzentrum wird da durchgeglüht vor Freude. Und wenn es halt nicht klappt, dann fällt man eben sehr tief und schlägt hart am Boden sozusagen auf, dass es wieder mal nicht gelungen ist oder dass es nicht geklappt hat, obwohl man sich so sehr auch gewünscht hat. Die eigenen Wünsche und Erwartungen sind ja das, was enttäuscht wird. Und ja. Prey ist vielleicht kein Film, der so eine besondere Stellung einnehmen wird in der Zukunft, dass man sagt, boah, den hast du nicht gesehen, oh, und andere Filme müssen sich an dem messen, um auch gut zu sein, da kommt der vielleicht nicht hin, aber es ist vielleicht der Film, wo man mal dem Kollegen beim Bierchen nebenbei zuschmeißt in ein paar Jahren, hast du eigentlich damals den Prey gesehen, der die anderen Predator-Filme, die es nie gegeben hat, an die Wand gespielt hat? Dann sagt er, nee, hab ich nicht gesehen. Dann sagt er, den guckst du dir heute Abend an, mein Freund. Ne? Ja. Der kriegt diesen Nischenschnick, den man dann mal so rüberwirft wie so eine Spielkarte, die man noch als Ass im Ärmel in der Hand hat und sagt, schau dir das an.
Ja, das ist halt auch, wenn man mal unterwegs ist mit Freunden, wie du auch gesagt hast, den man halt auch vielleicht mal als Geheimtipp raushauen kann.
Genau.
Wo man sagt, hier, guck dir den mal an. Hat mir jetzt gerade mit der Truppe, mit der ich immer mal wandern gehe, Gruß an alle Jungs. Da wird genau sowas, über das wird mal gesprochen. Hast du den gesehen? Hast du den gesehen? Oh, den kenne ich noch gar nicht. Guck dir den mal an. Das ist dann halt auch mal was, wo nicht einen Dampf haben, ey, du musst den gucken, eingetrichtert wird, sondern wo man auch mal empfehlen kann. Hier, guter Film, gute Unterhaltung, hat eine gute Zeit. Und das packt er. Und das packt der Maverick, den kriegt man halt eher mit dem Dampf haben, der hat ja alle Rekorde gebrochen. Das war auch der einzige Film, wo sie das mal clever gemacht haben, bis Anfang des Jahres zu warten, bis sie den da raushauen, ne?
Ja,
der war ja vor 2 Jahren schon abgedreht.
Genau, sie haben gewartet und ich muss auch sagen, das hat auch bei mir gut funktioniert, denn es war der erste Film, den ich nach, ich glaube, 3 Jahren im Kino gesehen habe. Ich hatte so Bock auf Kino, bin da rein und krieg diesen Film. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich den besonders genossen habe. Das war auch so ein Effekt.
Ich hatte jetzt vorhin dann bei der Recherche nicht geguckt, der hat ja alle Milliardengrenzen von Einspielgeldern hat er ja geknackt halt. Ne? Das ist schon
völlig
krasse Nummer auf jeden Fall. Ja. Weil aber die Leute
über 1 Milliarde oder sowas, ne?
Ja. Irre. Genau. War aber, weil die Leute genau dasselbe gemacht haben, was wir miteinander gemacht haben. Wir haben gesagt, alle, guck dir den an, guck dir den im Kino an, solange der im Kino läuft, das ist ein Kinofilm, ja. Geh da rein, guck dir den im Kino an. Ich hätte auch den Prey gern im Kino gesehen und nicht hier daheim auf der Couch. Und es gab gerade in letzter Zeit ja viele, viele Filme, die halt, früher hat man gesagt, direct to DVD gehen, das gibt es ja heute nicht mehr, direct to VOD zum gehen.
Stream oder genau.
Ja. Und da ist es dann ärgerlich, und hätte mit seiner Action bestimmt auch gut funktioniert.
Ja,
aber gut.
Ich
bin ja sehr froh, dass ich bei vielen Filmen wie Uncharted dann nicht im Kino war. Da hätte ich mich geärgert.
So eine Sache, die du nicht auf deine Liste der Sünden schreiben musst, ne? Ja. Die bleibt davon weg. Aber nee, Prey ist auch was, wo, wenn ihr jetzt getriggert seid und sagt, okay, ich muss sofort in den Wald und ich brauche Blut und ich muss in die Schlacht, dann könnt ihr das ganze Film auch auf eurer.
Ja,
gib mir. Und das könnt ihr wunderbar von eurer Couch aus tun. Wie gesagt, ich habe mir den auch nachts recht spontan angeguckt. Es war, keine Ahnung, irgendwann um 0 Uhr einfach angemacht und auch sofort drauf hängen geblieben, den dann zu Ende geschaut und dann happy ins Bett gegangen, sozusagen.
Top.
Das, genau. Habt Spaß damit, ist ein gutes Ding. Neihalde-Befehl.
Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, ich hoffe, wir konnten so ein bisschen an den drei Beispielen, sag ich jetzt mal, unsere 80er Jahre Feeling so ein bisschen ja, mal weitergeben. Ich meine, wir reden ja immer wieder von den Filmen, weil das halt unsere Jugend geprägt hat, ne? Filme aus dieser Ära, 80er, 90er Jahre. Und sie halt auch so viel Referenz sind, und wir werden da auch wieder, immer wieder auch spezielle Folgen dafür machen, gerade wenn es mal wieder Neuverfilmungen oder Serienerweiterungen oder sowas gibt. Aber ich glaube, das hat mal ganz gut gezeigt, 80er Jahre versus 2022, obwohl versus ja auch nicht richtig ist an der Stelle. Da ist, an manchen Stellen geht es, an manchen Stellen geht es nicht, und was die Unterschiede sind. Und ich denke mal, das war mal eine runde Sache heute, oder?
Ich finde auch, und ich glaube, wir hatten ja auch eingangs so ein bisschen die Frage gestellt, was so die Kriterien sind. Was muss denn so ein Film irgendwie schaffen, um gut zu funktionieren, auch 20 Jahre später, um anknüpfen zu können oder um auch was der Ursprungsfilm gut gemacht hat, neu wieder gut zu machen und die Leute wieder genauso abzuholen, so zu begeistern. Und ich glaube, da haben wir heute super viele verschiedene Aspekte gestreift, die wichtig sind, damit sowas funktioniert und damit man es nicht blöd findet oder nicht gelungen findet. Und manchmal ist es dieses nicht zu viel zu kopieren. Also auf jeden Fall der Punkt, dass es auf eigenen Füßen stehen muss, dass es für sich selbst funktionieren muss, auch wenn man sich an was anderes anlehnt. Du musst auch auf eigenen Beinen stehen können. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Man darf gerne die Nostalgie bedienen, indem man dann so coole Sprüche wie, komm, wir sagen dir nochmal, wenn es blutet, kann man es töten. Ja. Das, ich meine, warum macht man das? Weil wir uns gar nicht retten davon können, zu grinsen auf der Couch und dann zu sagen, oh yes, ja, den wollte ich hören. Und man sich gleichzeitig über sich selbst ein bisschen kaputt schmunzelt und auch irgendwie darüber, über diesen Spruch und wie dämlich der ja eigentlich ist an sich. Ne? Oder was ist das? Ein blaues Licht. Und was macht das? Es leuchtet blau. Und das sind aber ja die Sachen, die so dumm und so witzig sind. Und ja, wie gesagt, das sind Ankerpunkte in die Vergangenheit, Spidey-Netze, die zurückgeschossen werden, die aber den neuen Film nicht irgendwie einschränken oder kleiner machen. Der stellt eine Verbindung her, steht aber für sich selbst auf eigenen Beinen und schafft es dadurch, dieses Nostalgiegefühl, das zu transportieren. Und schafft diese Transformation.
So.
Oh Mann.
Jetzt, nach
so einer Stunde und was, 17 Minuten, gehen wir dann mal auf den zweiten Teil der heutigen Folge ein, nämlich Star Wars abzugleichen zwischen den alten und neuen Filmen.
So, lehnt euch nochmal 10 Stunden zurück, ich hab da was vorbereitet.
Genau, warte, ich nehme noch einen tiefen Schluck Wasser.
Okay, jetzt bevor jetzt alle mit dem Kopf auf die Tischplatte fallen daheim.
Wir tun euch das nicht
an. Wir tun euch das nicht an. Ich würde sagen, wir sind durch für heute.
Ei. Auftrag ausgeführt.
Ich hatte Spaß mit dem Thema. Ich hoffe, ihr auch.
Genau. Das hoffe ich auch.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder. Macht's gut, habt eine gute Zeit. Habt viel Spaß beim Nachholen von Prey. Und ja.
Lasst euch gut gehen. Haut rein. Lasst das Blut in Strömen fließen, wenn ihr den Film schaut. Und wenn ihr möchtet.
Keine Zeit zum Bluten.
Aber was wir cool fänden, wenn wir euch genug getriggert haben jetzt, weil wir so oft Blut gesagt haben und Splat und alles und Gore, und ihr euch den Film reinfahrt und dann auch wirklich zu einem ähnlichen Schluss kommt wie wir und ähnlich viel Spaß hattet, lasst es uns doch gerne wissen. Schreibt uns das doch ruhig mal bei Twitter oder sonst wo rein. Kloppt es mal rüber, wie ob es euch einfach auch so abgeholt hat. Es wäre einfach nice, das irgendwie zu wissen. Ich fände es cool, das mitzubekommen. Und ich hoffe, es wird so für euch sein, weil es wirklich eine gute Nummer ist mit dem Brain. Und auch, was ihr vielleicht noch für Gedanken dazu habt, was die Nostalgie wie bedient und was das für die Filme bedeutet, wann sowas gelingt und was nicht. Vielleicht haben wir auch irgendwie einen Aspekt, der total krass wichtig ist, komplett übersehen, kann ja auch passiert sein. Und vielleicht könnt ihr uns den noch einstreuen, dann nehmen wir den das nächste Mal mit auf. Oder, Tim? Genau,
so machen wir das.
Machen wir das?
Dann, wie gesagt, macht's gut, bleibt gesund, bis demnächst.